Ja, ich will mich oder soll mich kurz vorstellen. Ich heiße Wolfgang, habt ihr schon mitgekriegt, Wolfgang Seid. Ich bin 37 Jahre verheiratet gewesen mit Bärbel. Gestern vor 5 Monaten hat Jesus sie ganz überraschend, ganz aus heiterem Himmel irgendwie zu sich abgerufen in die Herrlichkeit. Mir geht's jetzt gut. Mir ging es die erste Zeit ziemlich schlecht dabei. Inzwischen habe ich das einfach angenommen aus Gottes Hand. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt Frieden darüber, kann ich echt so sagen. Wir haben drei erwachsene Kinder im Alter zwischen 28 und 33. Die sind alle drei verheiratet, schon auch seit Jahren. Wir haben 5 Enkelkinder, das sechste ist unterwegs. Ich bin seit 2003 im vollzeitlichen Dienst. Bin ja praktisch so ein Arbeitskollege vom Ralf, wenn man so will, bei derselben Organisation angestellt. Und bin relativ viel unterwegs, im Moment natürlich nicht. So etwa an 100 Tagen im Jahr bin ich unterwegs zu so Vorträgen. Meine Frau und ich, wir haben 1982 geheiratet und hatten und die ersten etwa 20 Jahre waren herausfordernd, zum Teil schwierig. Obwohl wir uns gut ergänzt haben und gut zusammengearbeitet haben, haben wir uns irgendwie innerlich verloren. Es hat sich vor gut 15 Jahren verändert, wo meine Frau dann es angefangen hat, sich wirklich stark zu verändern. Das ist jetzt zu lang, das zu erzählen, aber wir hatten 20 schwierige Jahre und die letzten etwa 15 Jahre waren ganz großartig. Haben wir zweierlei Arten von Ehe wirklich kennengelernt. Eine, wo man so ein bisschen aneinander leidet. Und die andere, den zweiten Teil unserer Ehe, wo man sich sehr übereinander freut und das Zusammensein sehr genießt. Gut, jetzt komme ich zu meinem Thema. Wenn ihr zusätzlich noch Fragen habt zu mir, könnt ihr das gern. Also bevor ich zum Glauben kam, war ich ein Hippie, habe Drogen genommen, habe mich mit 20 Jahren bekehrt. Das war eine sehr, sehr krasse Bekehrung. Von einem auf den anderen Tag aufgehört, Drogen zu nehmen. Und ja, war vorher ein paar Jahre Atheist, habe irgendwie mich über alles erhoben und lustig gemacht, was mit Christsein zu tun hatte. Und dann hat Jesus mich überwältigt. Ich war damals 20, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Okay. Und das ist jetzt 40 Jahre her. Warum redet man zu Singles über die Ehe? Ich muss euch gleich gestehen am Anfang, die Gedanken, die ich euch weitergebe jetzt, die habe ich zum größeren Teil geklaut aus diesem großartigen Ehebuch. Das heißt, Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens von Timothy und Kathy Keller. Timothy Keller ist ein Prediger, der auch große Gemeinde in New York gegründet hat, Redeemer Presbyterian Church. Ein Mann, den ich als Autor und als Referent, als Prediger sehr schätze. Ich höre mir oft Predigten von ihm an. Und dieses Ehebuch finde ich ganz großartig. Er hat auch ein paar andere Bücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Und dieses Ehebuch finde ich ganz, ganz toll. Und da hat er eben in diesem Buch hat er ein Kapitel über Singles und die Ehe. Und ich glaube, ich habe das als erstes gelesen, weil ich gedacht habe, es ist ja cool, in einem Ehebuch was über Singles zu lesen. Und er beantwortet diese Frage, warum macht man das, dass man zu Singles über die Ehe redet? Und er sagt, die Antwort ist, dass Singles ihr Single-Leben nur dann gut führen können, wenn sie sich gut und ausgewogen über die Ehe informiert haben. Ohne diese Grundlage werden sie entweder vor Sehnsucht nach einem Ehepartner vergehen oder die Ehe gering achten. Und beide Einstellungen sind nicht gut für das Leben. Man kann also Ehe total überhöhen. Also, dass man sich die Erfüllung aller Träume irgendwie erwünscht. Meine Prognose für so eine Einstellung ist, dass die Ehe scheitern wird, mit einer Wahrscheinlichkeit, die gegen 100 geht. Oder dass man Ehe wirklich verächtlich anschaut und sagt, ach, das ist gar nichts. Und ich kenne auch Leute, die so eine Einstellung haben und das finde ich sehr, sehr schade. Ehe ist was ganz Großartiges, wenn man es so lebt, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ich möchte zu Anfang mit euch einen Bibeltext lesen. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, könnt ihr die aufschlagen. Ich habe eine Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, nach der werde ich den Text lesen. 1. Korinther Kapitel 7. Ich lese die Verse 27 bis 35, wobei die ersten vier lese ich komplett und danach in Auszügen. Also 1. Korinther 7, Abvers 27. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Er sagt dann noch zwei andere Beispiele. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Jetzt noch auszugsweise ab Vers 32. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Der Herr sorgt sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Ich sage das in eurem eigenen, ich überspringe jetzt ein paar Zeilen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Also, eine wesentliche Beobachtung in diesem Text ist die Feststellung, die Paulus hier macht, dass Ledigsein durchaus seine Vorteile hat und seine Berechtigung. Ich denke, ganz besonders war das damals in der Zeit, wo die Christenverfolgung stark ausgeprägt war, an der Tagesordnung war. Und die andere Sache ist, dass Paulus argumentiert, dass wenn jemand ledig ist, er sich mit ganzem Herzen der Sache Gottes widmen kann. Der Ausbreitung des Evangeliums zum Beispiel und einfach sich von Gott gebrauchen lassen kann. Und er sagt, wir dürfen zwar die Dinge in dieser Welt genießen, aber wir sollen uns nicht an sie verlieren oder uns nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Und es ist echt eine wichtige Aussage. Auch im Hinblick auf Ehe. Unterm Strich ist es so, das ist auch meine tiefe Überzeugung, das sagt Keller, dass Christus der einzige Partner ist, in Anführungszeichen, der uns wirklich Erfüllung geben kann. Und Gottes Familie ist die einzige Familie, die unsere Sehnsucht wirklich stillt. Das kann nicht ein Mensch allein machen. Diese Sehnsucht stillen. Und jetzt einfach ein paar Statements zum Single-Sein. Erstens, Single-Sein ist gut. Damals war es so, dass man das Single-Sein in der griechisch-römischen Welt eigentlich überhaupt nicht vorgesehen war, aber dass das Christentum da wirklich das Christentum das Single-Sein als durchaus einen vollwertigen und realistischen Lebensstil angesehen hat, im Gegensatz zu praktisch allen anderen Religionen, in denen Familie und auch vor allem auch Nachwuchs absolute und absolut wichtige Werte sind. Jesus war Single, Paulus hat als Single gelebt, vielleicht war er verheiratet, das weiß man nicht ganz genau und das kann ein total gesegneter Stand sein. Und das, also das Evangelium und auch diese christliche Hoffnung auf die Zukunft waren in der frühen Kirche haben zu einer Entgötterung der Ehe geführt. Also das ist irgendwie total überhöht worden. Und alleinstehende Christen, die nicht verheiratet waren, die ledig waren, konnten einfach ein Zeugnis dafür sein, dass Gott ihre Hoffnung war und nicht Familie und Fortpflanzung, dass man Kinder in die Welt setzt. Also das ist das eine. Single sein ist wirklich durchaus ein guter Stand, obwohl die Einschränkung, eine große Einschränkung natürlich am Anfang der in 1. Mose 1 gesagt wird, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und für die allermeisten, auch für euch, gilt sicher, dass die Ehe einfach das Konzept ist, das auch für euch gilt. Auch wenn vielleicht nicht jeder Einzelne von euch einmal heiraten wird. Der nächste Punkt ist die Vorläufigkeit der Ehe. In Markus 12, Vers 25, da lesen wir eine Diskussion, die Jesus hat mit den Sadduzäern. Die Sadduzäer haben die Totenauferstehung abgelehnt. Also die haben nicht daran geglaubt. Jesus sagt zu ihnen, weil die stellen ihm da so eine Fangfrage, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Jesus sagt, wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Also damit macht Jesus deutlich, dass es Ehe in dem uns bekannten Sinn hier auf der Erde im Himmel wohl nicht geben wird. In der westlichen Welt, also in der wir leben, erwartet man oft von der Ehe oder von der romantischen Liebe die große Erfüllung des Lebens. Emotionale, zum Teil geht es bis ins Spirituelle hinein. Und deswegen erscheint dann das Single-Sein wie ein Zustand des totalen Elends, in dem er sich nur als halber Mensch fühlt. In der griechischen Mythologie gab es die Sage oder den Mythos, dass es nur einen einzigen Partner gibt auf diesem großen Planeten, in dem 7 oder keine Ahnung Milliarden Menschen leben, der für mich bestimmt ist. Und ich muss den suchen. Und das ist natürlich ein völliger Käse. Ich hoffe, das leuchtet euch ein und ihr glaubt nicht so solchen Märchen. Die Erfüllung gibt es in der Ehe auch so nicht. Nach Epheser 5 ist das Ziel der Ehe auch letztlich nicht die Erfüllung aller persönlichen Wünsche. Das heißt, also wenn ich nur verheiratet bin, dann geht es mir gut, dann bin ich immer glücklich. Sondern die Ehe ist nach Epheser Kapitel 5 so ein Spiegel unserer Liebesbeziehung mit Christus. Tim Keller sagt dazu, sie ist ein Zeichen von und Vorgeschmack auf das kommende Reich Gottes. Und ein Satz, den Tim Keller mal sinngemäß sagt, den finde ich unglaublich gut. Vielleicht könnt ihr euch den merken oder aufschreiben oder nochmal nachlesen. Das Evangelium erklärt die Ehe erklärt das Evangelium. Das finde ich ganz, ganz großartig, diese Wechselwirkung zwischen Ehe und Evangelium. Und es ist so, dass wir auf dieser Erde leben, unser erster Sinn, unsere erste Liebe soll Gott gelten. Deswegen sagt Jesus auch mal, als er gefragt wird, was das größte Gebot ist, das in Matthäus 22 lesen wir das zum Beispiel, dass wir Gott lieben sollen aus ganzem Herzen, mit allem, was wir haben, aus ganzem Verstand, mit all unseren Kräften. Der sagt, das ist das erste Gebot und das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und daran hängt das ganze Alte Testament, also sagt Jesus. Das ist die Hauptaussage der Bibel, sage ich jetzt mal. Im Neuen Testament ist es nämlich genauso, eine Liebesbeziehung zu Gott zu haben und zu anderen Menschen. Deswegen ist die erfüllendste und die perfekte Liebesbeziehung eigentlich die Liebesbeziehung zwischen uns und Christus. Und wenn diese Beziehung passt, dann sind wir irgendwie gut vorbereitet, in eine Ehe zu gehen, weil dann werden wir nicht zu viel von einem Ehepartner erwarten, den das eigentlich erdrückt, wenn wir von ihm das Glück erwarten. Und leider kenne ich genügend junge Leute, die sagen, wenn ich nur heiraten könnte, wenn ich nur einen Ehepartner finden würde, dann wäre ich glücklich und so bin ich todunglücklich. Ich kann das einfach aus eigener Erfahrung sagen, da wo man sich zu viel vom Ehepartner erwartet, und das haben meine Frau und ich etwa 20 Jahre gemacht, haben wir unsere Ehe ziemlich, also fast ganz ruiniert. Es war einfach schwierig. Wir haben aneinander gelitten. Und wenn du als Single weißt, die Ehe ist auch nur was Vorläufiges, nur für diese Erde, es wird in der Ewigkeit in der Form es nicht geben, dann solltest du den Schluss draus ziehen, zu Christus einfach eine lebendige Liebesbeziehung zu kultivieren, zu pflegen. Und wenn das der Fall ist, ich wiederhole mich da gerne, dann bist du in einem guten Stand, dass du mit der richtigen Einstellung in der Ehe gehst. Also deswegen rate ich dir, setz Gott an die erste Stelle, und wenn du in eine Beziehung gehst, in eine Ehe gehst, dann ändere das nicht. Und wenn du Single bist, dann seh einfach auch die Vorteile des Single-Lebens, des Singles-Seins. Der nächste Punkt ist Single-Sein und die Ergänzung durch das andere Geschlecht. Das ist wirklich was Tolles. Das habe ich auch sehr genossen, als ich mit 20 Jahren zum Glauben kam und in eine Jugendgruppe kam, in der 40 Leute waren, in meinem Alter. Die waren alle so um die 20, Anfang 20. Habe ich einfach da meine Familie gefunden. Brüder und Schwestern. Und es war total gut, das zu einfach mit Leuten Beziehungen zu haben, kennenzulernen, wie Frauen ticken, wie ich in Bezug auf Frauen irgendwie ticke. Das war was ganz, ganz Wichtiges. Tim Keller sagt mir, das Evangelium schafft ein Band zwischen mir und den anderen Gläubigen, das die Gemeinde zu meiner eigentlichen Familie und zu meiner eigentlichen Nation macht. Ja, also im Kontext von der Gemeinde oder auch in der Jugendgruppe kannst du lernen, welche Stärken Männer und Frauen haben. Du kannst einfach lernen, die Unterschiedlichkeit zu schätzen. Und es ist eine große gegenseitige Bereicherung. Der nächste Punkt ist die Partnersuche zwischen, ich sag mal, die bewegt sich zwischen Angst und Sehnsucht. Traditionelle Gesellschaften bis zum heutigen Tag vergöttern die Ehe. Die modernen Gesellschaften vergöttern oft genug das Frei- und Ledigsein. Sie wollen schon eine Beziehung zu jemandem aus dem anderen Geschlecht, manche auch zum gleichen Geschlecht, das kennen wir inzwischen. Aber da muss ganz viel Freiheit sein. Also wir wollen uns nicht in unserer Freiheit beschneiden lassen. Und wir haben oft auch so eine gewisse kulturelle Angst vor der Ehe, meiner Meinung nach, weil so viele Ehen scheitern und weil es gut sein kann, dass ihr als junge Leute, wenn ihr ein bisschen genauer hinschaut, wenig richtig gute Ehen in eurer Umgebung seht. Dagegen von mancher Ehe, besonders wenn ihr die näher kennenlernt, merkt, dass es gar nicht so toll ist. Deswegen hat man heutzutage den Fall, dass es viele Singles gibt, die sehr, sehr, sehr wählerisch sind und die permanent auf der Suche sind nach dem perfekten Partner. Leider gibt's den nicht, falls ihr das denkt. Und oft genug bleibt dieses Perfekte, was wir uns vorstellen, im Äußeren hängen. Und da gibt es so ein Zitat aus diesem Buch, das möchte ich euch vorlesen. Wie anders wäre die Partnersuche, wenn wir die Ehe als Lebensschule betrachten würden, in der die beiden Partner einander durch aufopferndes Dienen und eine geistliche Freundschaft helfen, zu den Menschen zu werden, zu denen Gott sie für seine herrliche neue Welt machen will. Was würde geschehen, wenn wir den Sinn der Ehe darin sähen, dass uns die Augen für unsere Sünden geöffnet werden und als Hilfe, um sie zu überwinden, durch einen Menschen, der uns in Liebe die Wahrheit sagt. Ich sage es mal in meinen eigenen Worten, wie toll wäre das, wenn du sagst, ich bräuchte eigentlich einen Partner als Gegenüber, der mir hilft, zu dem Menschen zu werden, der ich sein soll in Gottes Augen, der mir behutsam und voller Liebe mich auf meine Schwächen hinweist und mir aktiv dabei hilft, diese Dinge zu überwinden. Dass ich einfach mehr und mehr dem entspreche, was Gott sich vorgestellt hat, dass ich in meiner Christusähnlichkeit wachse. Und ich muss euch wirklich sagen, in den letzten 15 Jahren, die wir zusammen haben durften, meine Frau und ich, haben wir einander sehr geholfen, charakterlich irgendwie weiterzukommen. Also das haben wir beide so empfunden, indem wir Wahrheit in Liebe geredet haben und das Ganze in Gnade eingebettet haben. wenn ich, meine Frau hat manchmal darunter gelitten, dass ich manchmal ganz schön stolz und überheblich und super kritisch ihr gegenüber sein konnte, wenn sie, einmal hat sie mir das gesagt, als ich sie gefragt habe, dass sie da gelegentlich drunter leidet, aber sie hat dann hinzugefügt, dass sie mich trotz meiner Schwächen von Herzen liebt und meine guten Eigenschaften viel stärker sieht als meine negativen Eigenschaften und dass sie mich nicht auf meine Schwächen reduziert. Und ich muss euch sagen, das hat mich extrem motiviert und es fand ich sehr befreiend, mich von Gott, ja, und hat mich motiviert, einfach mich von Gott verändern zu lassen. Paige Brown ist eine Frau, die mal einen Artikel geschrieben hat über das Single-Sein und sie hat am Ende diesen Satz gesagt: Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Ledig sein ist nichts Minderwertiges, aber ich möchte schon heiraten. Ich bete jeden Tag dafür. Vielleicht werde ich in den nächsten ein, zwei Jahren einen Mann kennenlernen, weil Gott so gut zu mir ist. Aber vielleicht werde ich auch nie mehr mit einem Mann ausgehen, weil Gott so gut zu mir ist. Also das ist einfach so, dass Gott wirklich gut ist. Ich glaube das auch, nachdem er mir meine Frau genommen hat. Das kann ich einfach nicht anders sagen. Halte ich daran fest, dass Gott gut ist, dass Gott nichts Böses im Sinn hat. Und manchmal sind wir entweder noch nicht so weit für einen Partner, müssen an unserer Einstellung noch was verändern oder es ist für uns ja einfach jetzt noch nicht dran und Gott will uns noch verändern. Zum Schluss möchte ich am Ende des ersten Teils möchte ich ein paar praktische Tipps euch mitgeben für die Partnersuche. Es gibt zum einen die Beobachtung, es gibt Zeiten oder Lebensphasen, wo es besser ist, nicht ans Heiraten zu denken. Zum Beispiel, wenn man gerade einen Beruf wechselt oder wenn man eine sehr stressige Ausbildung hat. Bei unseren Kindern sind und Schwiegerkinder sind einige Lehrer. Das Referendariat war für sie ein ziemlicher Albtraum. Also ich würde niemandem empfehlen, während des Referendariats irgendwie eine Beziehung anzufangen, aus dem, was ich gesehen habe bei drei unserer Kinder oder Schwiegerkinder. Oder wenn ein Todesfall gerade passiert ist, es gibt einfach Dinge, die passen irgendwie nicht, Lebensumstände, die nicht da reinpassen, sich jemanden zu suchen. Ein zweiter Punkt, nutz einfach oder seh diese Ehelosigkeit, wenn du noch nicht verheiratet bist, auch als Gabe. In 1. Korinther 7, Vers 7 bezeichnet Paulus das als eine Gabe. Oder als Geschenk. Und dieses Geschenk des Ledigseins lag für Paulus in dieser Freiheit, sich ganz auf Gott zu konzentrieren, auf die Arbeit für Gott, wie es ein Verheirateter einfach nicht tun könnte. Und ich kenne einige Leute, die sind Missionare, die sind ledig und die sind total hingegeben und die sind auch mit ihrem Ledigsein wirklich total zufrieden. Natürlich gibt es bei jedem, der ledig ist, auch Zeiten, wo er Kämpfe hat. Aber es ist nicht so, dass wenn man verheiratet ist, dass dann immer alles easygoing ist und irgendwie alles toll ist. Und ich glaube, wenn ihr Ehen ein bisschen anschaut, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ein dritter Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Knüpft keine tiefe Beziehung zu einem Menschen, der nicht wirklich gläubig ist. Und es reicht nicht, dass jemand sagt, ja, ich glaube schon an Gott, sondern der wirklich wiedergeboren ist, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Christen sollten Christen heiraten. Das sagt die Bibel, ihr könnt es nachlesen, 1. Korinther 7, Vers 39 oder auch in 2. Korinther 6, Vers 14. Und wir leben auch im Alten Testament schon, verbietet Gott die religiöse Mischehe, also wo man als jemand, der zu Gott gehört, sich nicht einlassen sollte mit jemandem, der seinen Glauben nicht teilt. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten und wenn ihr sagt, ja, für mich gilt es bestimmt nicht, das klappt dann bestimmt und ich kenne da jemanden und der kommt dann durch mich bestimmt zum Glauben, du hast keine Verheißung dafür. Also du kannst nicht darauf setzen, dass Gott es irgendwie aktiv unterstützt, dass du eine enge Beziehung hast, so eine Liebesbeziehung zu einem Menschen, der nicht wirklich gläubig ist und denkst, du könntest ihn für den Glauben gewinnen. Ich kann dir aber gern 10 Leute nennen, ich kann dir auch 50 Leute nennen, die in ihrer Ehe zum Glauben gekommen sind und mit einem Ehepartner dann anscheinend offensichtlich verheiratet sind, der nicht gläubig ist, und wie schwierig das ist, wenn man einen Ehepartner hat. Deswegen, wenn man noch vor der Entscheidung steht, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, keinen Partner in Betracht zu ziehen, der nicht euren Glauben teilt, und zwar einen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Ich habe eine ganze Reihe von jungen Leuten gesehen, die Schiffbruch erlitten haben in ihrem geistlichen Leben, weil sie sich auf eine Beziehung zu einem Menschen eingelassen haben, der nicht gläubig ist. Und ich sage euch, das ist wirklich, sind Gottes gute Gedanken. Er will euch nicht irgendwas vorenthalten, sondern er will euch da wirklich Herzensleid ersparen. Das glaubt man oft nicht, wenn man verliebt ist. Aber ich sage es euch, es ist wirklich so. Der nächste Punkt, such eine ganzheitliche Attraktivität. In 1. Korinther 7, Vers 9 macht Paulus die Aussage, dass es besser ist zu heiraten, als von dem unerfüllten Verlangen beherrscht zu werden. Und damit meint Paulus wohl, und es ist zur damaligen Zeit ziemlich außergewöhnlich gewesen, dass man einen anderen Menschen gern heiraten darf, wenn man den wirklich, wenn man eine leidenschaftliche Zuneigung zu dem empfindet. Also er meint damit, dass eine Liebesheirat okay ist. Damals war es in aller Regel so, dass man verheiratet worden ist. Und auf unserem Planeten gibt es in den meisten Kulturen bis zum heutigen Tage so, dass du nicht gefragt wirst, wenn du, keine Ahnung, 12 bist oder so oder 14 oder manchmal auch bei der Geburt, dass deine Eltern dich jemandem versprechen, einer anderen Familie, um Besitz irgendwie zu sichern oder sowas. Also, dass man verheiratet wird und dass man nicht sich einen Partner selber raussucht. In Deutschland ist es erst seit der Zeit der Romantik, also seit etwa 200 Jahren, dass man eine Liebesheirat irgendwie, dass das das Normale ist. Also, dass man sich jemanden sucht, in dem man sich verliebt hat oder den man liebt und nicht mit dem er verheiratet wird. Das ist echt ein ziemlicher Unterschied. Und ganzheitliche Attraktivität bedeutet, dass ich auch das Wesen des anderen sehe, dass seinen Charakter sehe. Und jemand könnte sagen, ich sehe, was du werden wirst, obwohl du das noch nicht erreicht hast. Ich sehe einfach Anlagen in dir, vor allem in deiner Beziehung zu Gott, wo ich einfach, was mir total gefällt, deine Lebensziele, deine Lebensvision, das gefällt mir, das zieht mich an. Also deswegen solltest du wirklich auf Charakter ganz viel Wert legen und welche Ziele der Mensch hat, den du vielleicht als Partner in Betracht ziehst. Wenn zwei Christen zum Beispiel in dieselbe Gemeinde gehen, was nicht immer gegeben ist, heutzutage ist auch völlig okay, dann hat man viele Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Und in der Beziehung muss man wirklich erst die Freundschaft entwickeln, bevor es dann um die anderen Dinge geht. Eine tiefe Freundschaft ist die beste Vorbereitung auf die Ehe. Das habe ich oft genug beobachtet. Auch in unserem eigenen Fall war das so. Der vorletzte Punkt von diesem ersten Teil: Werde nicht der Scheinpartner eines Menschen, der es nicht ernst meint. Was meine ich damit? Ich kenne Leute, auch in meinem Umfeld habe ich das zwei, dreimal beobachtet, die sind jahrelang liiert, aber oft die Männer sind nicht bereit, irgendwie mal einen Heiratsantrag zu stellen. Und das liegt dann oft genug daran, dass die Männer irgendwie die Vorteile der Beziehung genießen wollen, ohne den Preis der Verbindlichkeit zu bezahlen. Also sie wollen gern ihre Freiheit, aber wollen nicht verbindlich sein. Und ich habe das in einem Fall also ganz besonders nah erlebt, weil das einfach eine Frau war aus unserer Gemeinde, die ich sehr mag, die ein Freund, ich weiß nicht, 5 Jahre hingehalten hat und dann immer noch deutlich gemacht hat, er will sie wirklich nicht heiraten, obwohl er gern mit ihr befreundet sein will. Sie hat sich irgendwann von ihm getrennt und ich habe das gefeiert, muss ich echt sagen, weil das nichts gewesen wäre. Inzwischen ist sie verheiratet mit einem richtig tollen Mann. Und der letzte Punkt, suche und akzeptiere den Rat und die Meinung der Menschen in deinem Umfeld. Früher war es ganz normal, dass man Leute, die einen gut gekannt haben, das können Verwandte sein, gute Freunde, dass man die gefragt hat, was denkst du, passt der Partner zu mir oder nicht? Weil Leute, die dich gut kennen, die können da eine ziemlich gute Aussage machen. Uns war das total wichtig damals, als wir das in Betracht gezogen haben, zusammen zu sein, dass wir einfach Leute in unserem Umfeld gefragt haben. Und es war tatsächlich so, dass es eine Übereinstimmung von etwa 100% gab, dass die Leute gesagt haben, einige haben gesagt, wir haben schon länger gesehen, irgendwie, dass ihr total gut zusammenpassen würdet und wir finden das richtig gut. Vielleicht ein Schlussgedanke noch. Es ist manchmal besser, so eine Beziehung, die irgendwie schwierig ist, also bevor man verheiratet ist natürlich, wenn man liiert ist, zu beenden, wenn man merkt, dass es nicht wirklich passt und nicht sagt, na ja, jetzt sind wir 3 Jahre zusammen, wir würden diese 3 Jahre irgendwie wegwerfen und so und dann probieren wir es halt. Und also das würde ich, da würde ich euch total davon abraten, weil das macht keinen großen Sinn. So, das waren einfach mal ein paar Gedanken zu Single sein und der Ehe. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt wäre es gut, wahrscheinlich eure Mikros wieder anzuschalten oder ihr. Also ihr könnt auch zum Schluss noch eure Fragen stellen. Ich möchte euch gern, und ja, das habe ich auch in dem kleinen Buch, oh, dem kleinen Zeugnisbuch geschrieben, ehe ihr euch trennt, irgendwie Fundamente einer guten Ehe. Manche von euch sind vielleicht liiert. Und vielleicht könnt ihr was damit anfangen, wenn ihr nicht, vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Gedanken, es sind eigentlich drei Dinge, die kann man sich möglicherweise merken, wo ich sage, das ist aus einer 37-jährigen Ehe, wo wir uns sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, unser Resümee, was ein sehr gutes Fundament ist, wodurch eine Ehe echt gelingen kann. Der erste Punkt ist, dass Ehe von aus Gottes Sicht ein Bund ist und kein Vertrag. Im Alten Testament stellt Gott seine Beziehung zu uns Menschen als einen Bund dar, den er schließt. Und sein Vorbild, diesen Bund mit den Menschen zu machen, ist für uns, also für meine Frau und mich, immer ein Schlüssel gewesen für eine glückliche Paarbeziehung. Ich möchte euch den Unterschied gern erklären. Ich fange mal mit dem Vertrag an. Wenn ich Ehe als Vertrag ansehe, dann nehme ich so eine Haltung ein. Wenn du nicht so und so handelst, dann mache ich auch nicht das und das für dich. Also ich knüpfe das, was ich dem anderen gebe, an eine Bedingung. Wir haben Erwartungen an den anderen und wenn das nicht geschieht, dann strafe ich den anderen ab. Oder ich ziehe mich von ihm zurück. Könnt ihr das nachvollziehen, was ein Vertrag ist? Ja, du lieferst was, wenn du das nicht lieferst, dann bezahle ich nicht. Viele Leute, die wir beraten haben, haben genau so eine Haltung. Der Bund dagegen, also wenn Gott einen Bund mit uns schließt, zum Beispiel mit Abraham, das ist eine ganz interessante Geschichte in 1. Mose 15, Gott schließt einen Bund und zwar macht er das auf eine gewisse Weise einseitig. Er verpflichtet sich dafür, uns zu lieben. Er verpflichtet sich dafür, treu zu sein. Und das finde ich großartig. Dieser Bund ist geprägt von einem Wohlwollen, von einem Vertrauen, von Zuneigung und von einer gewissen Selbstlosigkeit. Ich möchte euch den Unterschied noch mal deutlich machen an den Fragen, die man stellt, wenn man in dem einen Modus lebt, so will ich das jetzt mal nennen, oder in dem anderen. Wenn man in diesem Modus des Bundes lebt, dann sind meine Fragen, wie kann ich dir, meinem Partner, zur Seite stehen? Was brauchst du? Was kann ich tun, damit du dein ganzes Potenzial entfalten kannst? Ja, also ich möchte dem anderen das, was ich habe, zur Verfügung stellen. Wie kann ich dir als Mann das geben, was du als Frau brauchst? Wie kann ich dich ergänzen? Wenn ich Ehe als Vertrag ansehe, dann stelle ich mir oft die Frage, komme ich nicht zu kurz hier? Werden meine Bedürfnisse überhaupt erfüllt? Was macht der andere eigentlich, um meine Bedürfnisse zu erfüllen? Tut mein Partner denn seinen Teil? Kann ich mich in unserer Beziehung verwirklichen oder muss ich immer nachgeben oder muss ich immer zurückstellen, zurückstehen? Könnt ihr euch vorstellen, also ein Bund heißt, ich sag, ihr wart bestimmt alle schon mal bei einer Eheschließung dabei. Was sagen die Ehepaare, wenn sie sich das Ja-Wort geben? Sie sagen, wer will das sagen? Seid ihr alle stumm geschaltet? Okay, dann sage ich's. In der Regel sagt man sowas Ähnliches wie, Ich will dich lieben und ehren in guten wie in bösen Tagen. Habt ihr das alles schon mal gehört? Sowas in der Richtung? Und was kommt dann als Bedingung danach? Habt ihr das schon mal gehört? Solange du immer topmäßig aussiehst, solange du immer ein super Essen kochst, solange du so viel Geld verdienst, dass wir uns ein tolles Haus leisten können. Kommt da irgendeine Bedingung? Niemals, es wäre lächerlich. Was sagt davon, jemand geht in Bund der Ehe ein? Ich verpflichte mich, dich zu lieben, dich zu ehren. Und kaum ist man ein paar Monate verheiratet, rutschen wir oft in so eine Vertragshaltung rein. Und wir sagen, wenn du das nicht machst, dann sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich irgendwas für dich machen sollte. Ich hoffe, ihr versteht es. Also das ist für uns eine unglaublich wichtige Grundlage. Entschuldigt, wenn ich manchmal uns sage. Aber meine Frau ist ja nicht tot, die ist nur, die lebt jetzt nur woanders. Deswegen sage ich jetzt einfach mal uns. Das zweite wesentliche Fundament einer guten Ehe finde ich in dem Begriffspaar Liebe und Respekt. Ich lese euch einen Vers aus Epheser 5 vor. Im Vers 33 sagt Paulus, deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. In diesem kurzen Abschnitt über Ehe sagt Gott dreimal den Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Zweimal sagt er den Frauen, dass sie ihre Männer achten und respektieren sollen. Und ich glaube, dass Gott es den Männern sagt mit der Liebe, dass sie ihre Frauen lieben sollen, weil das den Männern schwerer fällt. Und ich glaube, dass er den Frauen sagt, dass sie ihre Männer achten und respektieren sollen, weil das den Frauen schwerer fällt, weil das der Knackpunkt ist. Und ich glaube, wenn man als Ehepaar sagt, ich will meine Frau lieben und es bedeutet, ich möchte ihr das geben, was sie wirklich braucht. Und wenn du als Frau sagst, ich möchte meinen Mann achten und respektieren, ich möchte ihm wirklich mit Respekt begegnen, ich möchte ihn nicht verächtlich behandeln, durchgängig, das will ich einfach so machen. Erstmal unabhängig, wie er sich verhält. Am Anfang verhält man sich ja immer gut. Aus der Seelsorge und leider auch aus unserer eigenen Ehe kennen wir einfach diese Tendenz und da werden wir wieder, das kann man auch übertragen auf Vertrag und Bund, du gefällst mir nicht so, wie du bist, deswegen will ich dich verändern. Und das ist verheerend. Das ist absolut zerstörerisch für jede Beziehung. Was sollten wir stattdessen machen? Wir sollten uns auf unsere Aufgaben konzentrieren. Das heißt für mich als Mann, ich möchte mich darauf konzentrieren, meiner Frau Liebe zu erweisen, sie zu lieben und jeden Tag mich dafür zu entscheiden, genau das zu tun, nämlich sie zu lieben. Und diese Liebe, die muss bedingungslos sein. Meine Frau möchte nämlich geliebt werden, auch wenn sie nicht perfekt ist. Und ich möchte gern respektiert werden und geachtet werden von meiner Frau, auch wenn ich nicht perfekt bin. Wenn Liebe und Respekt an Bedingungen geknüpft sind, dann sind wir in diesem Vertragsmodus und der ist verheerend. Die Liebe, von der die Bibel spricht, ist ja nicht in erster Linie eine romantische Liebe oder eine gefühlsbetonte Liebe, auch wenn Gefühle sehr wohl dabei sind. Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung für den anderen. Ich glaube nicht, dass Jesus so rosarote Gefühle für uns hatte, als er am Kreuz hing. Aber in der Bibel wird an vielen Stellen gesagt, dass Gott seine Liebe dadurch zum Ausdruck bringt, am allerstärksten zum Ausdruck bringt, indem er sein Leben für uns hingibt, indem er sich für uns ans Kreuz nageln lässt, der Herr Jesus. Deswegen ist das Maß dieser Liebe die Liebe, mit der Christus uns geliebt hat und immer noch liebt. Und das ist ein tiefes Verlangen in uns, geliebt zu werden, so wie wir sind. Und deswegen können wir, sollen einfach Männer ihre Frauen lieben und Frauen sollen ihre Männer respektieren und achten. Und wenn sie das tun, dann gelingt es wirklich. Jeder stellt sich dem anderen zur Verfügung. Jeder gibt dem anderen das, was er wirklich braucht. Und Männer brauchen irgendwie diese Wertschätzung, diese, ja, dass man es so ein bisschen bewundert und so. Und Frauen brauchen das einfach, dass man sie wirklich liebt und dass man dieser Liebe auch Ausdruck verleiht. Deswegen denke ich, dass Liebe und Respekt was Entscheidendes sind und nenne ich als Fundament einer gelingenden Ehe. Und der dritte Punkt ist die Freundschaft in der Ehe. Da gibt es eine ganz interessante Beobachtung in einem säkularen Ehebuch. John Gottman schreibt es, die 7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Da schreibt er, im Zentrum meines Programms steht die einfache Wahrheit, dass glückliche Ehen auf eine tiefe Freundschaft gegründet sind. Damit meine ich, ganz interessant, gegenseitigen Respekt und Freude an der Gemeinschaft mit dem anderen. Diese Partner kennen einander meist sehr genau. Sie sind alle sehr vertraut mit den Vorlieben, Abneigungen, persönlichen Eigenarten, Hoffnungen und Träumen des anderen. Sie pflegen eine ständige Achtung voreinander und geben dieser Zuneigung nicht nur zu besonderen Anlässen Ausdruck, also ich sag mal Geburtstag, Weihnachten, irgendwelche solche Tage, Hochzeitstag, sondern auch in den kleinen Dingen Tag ein, Tag aus. Und jemand anders sagte mal, Freundschaft hält die Flamme der Liebe am Brennen, denn sie ist der beste Schutz vor feindseligen Gefühlen gegenüber dem Partner. Wenn du in der Ehe eine tiefe Freundschaft zu deinem Partner pflegst, dann heißt es, du interessierst dich total für ihn, du nimmst ihn an, so wie er ist, und dann siehst du, dass Liebe und Freundschaft wirklich das perfekte Paar sind. Was sagt die Bibel über Freundschaft? Also ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema Freundschaft in der Ehe. Das kann ich jetzt nicht alles ausführen, das dauert eine Dreiviertelstunde. Aber ich kann euch stichwortartig sagen, ein paar Highlights irgendwie, was eine Freundschaft kennzeichnet. Ein Punkt, auf Freunde kann man sich immer verlassen. Das muss eine Ehe leisten, dass du dich auf deinen Ehepartner einfach verlassen kannst. Ein zweiter Punkt, Freunde pflegen Gemeinschaft. Und Freunde sind wirklich ganz offen miteinander. Gott hat uns das vorgemacht, er sagt, dass er mit Mose geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit einem Freund redet. Das finde ich ganz großartig. Also eine tiefe Gemeinschaft, die gepflegt wird und eine ganz große Offenheit voreinander. Freunde helfen einander in der Charakterbildung. Also sie helfen dem anderen, indem sie Wahrheit in Liebe sagen und das Ganze einbetten in Gnade. Das ist allerdings mein Thema für Sonntagmorgen, da werde ich das noch näher ausführen. Freunde vergeben einander, wenn sie aneinander schuldig geworden sind. Und das kommt in der Ehe leider immer wieder vor. Da ist es total wichtig, dass man vergeben kann. Wenn man nicht vergibt, zerstört man jede Freundschaft, steht man in den Sprüchen. Und der letzte Punkt ist, Freunde sind, und das ist keine erschöpfende Liste, Freunde sind bereit, sich füreinander hinzugeben. Die Krönung der Freundschaft besteht meines Erachtens in der Hingabe und unser großes Vorbild ist Jesus Christus. Er ist wirklich das Idealbild eines echten Freundes und Jesus hat mal in Johannes 15 in den Versen 12 und 13 Folgendes gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sich hingibt. Und es waren für ihn nicht nur Worte, Jesus hat es gelebt bis zum Tod. Liebe oder Hingabe ist der tiefste Ausdruck von Freundschaft und auch von Liebe. Und in der Ehe sollten Freundschaft und Liebe wirklich zusammenkommen als Paar. Und deswegen können wir von Jesus auch lernen, worum es wirklich bei echter Liebe geht, worum es bei Freundschaft geht. Nämlich, dass jeder das Wohl des anderen sucht, auf den anderen bedacht ist und nicht ausschließlich auf seine eigenen Interessen. Und es kostet uns durchaus was. Aber den anderen zu lieben oder mit ihm tief befreundet zu sein, heißt, das Wohl des anderen über das eigene Wohl zu stellen. Und das zu tun aktiv, was das Beste für den anderen ist. Dietrich Bonhoeffer hat es mal auf den Punkt gebracht, wo er über Liebe sagt, und es gibt, das würde ich auch über Freundschaft stellen, die Liebe will nichts von dem anderen, sie will alles für den anderen. Und wenn wir das in der Ehe leben, dann kann ich euch garantieren, dass es wirklich gelingt. Und Gott will uns und wird uns dazu einfach helfen und wird uns die Kraft geben, wenn wir das wollen. Das können wir, weil der Heilige Geist mit dem Heiligen Geist Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Weil das ist irgendwie was Göttliches. Das kriegen wir Menschen nicht alleine hin. Ende der Durchsage des zweiten Teils. Jetzt könnt ihr gerne noch Fragen stellen.